Lebenslänglich. Der Schweizer True Crime Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz.
Der Volker Ickel gibt sich 2008 als falscher Scheich aus. Er sagt, er hat mehrere Millionen auf dem Bankkonto, obwohl er keinen einzigen Rappen hat. Wie weit das er es mit dieser Masche schafft und wer den ganzen Fall mit dem Zürcher Fußballclub Grasshoppers zu tun hat, hören wir in dieser Podcast-Folge.
Hoi zusammen!
Hoi miteinander, wir sind Cherin Lacher
und Tanja Leibacher und das ist lebenslänglich der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
Wir reden in diesem Podcast über Mord und andere Verbrechen. Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Wenn wir in diesem Podcast auch mal ein bisschen lockerer miteinander reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint. Es fühlt sich an, als wäre tiefe Nacht, aber ich glaube, es ist noch nicht einmal 7. Von dem her, welcome to winter, obwohl noch gar nicht Winter ist, aber es fühlt sich definitiv einfach ein bisschen so an. Und ich finde das schön, weil es ist so ein bisschen, Winter ist doch die True Crime Jahreszeit, oder schon der Herbst ist so die True Crime Jahreszeit, weil einfach alles nochmal eine Runde gruseliger ist und so mystischer und man kuschelt sich gerne mal ein und macht sich selber Angst mit ein bisschen True Crime, ich weiß auch nicht.
Ja, das stimmt schon irgendwie. Aber irgendwie bin ich noch nicht so ganz in dem angekommen, in dem Fieber. Aber bald vielleicht, wenn es Schnee gibt, aber da gab es wahrscheinlich noch eine Weile. Ja, wir haben diese Woche Geburtstag gehabt, also am 6. November. Und ja, ihr seht unser neues Coverbild endlich. Wir haben uns so fest gefreut, ja, zum Denken posten und ja, wir finden es so toll.
Ja, es ist irgendwie, wir haben mehrere Fotos gehabt und wir haben uns fast nicht entscheiden können. Wir haben so Freude gehabt an denen und schlussendlich sind wir jetzt mega, mega zufrieden. Und die Fotos, die wir an dem Fotoshooting gemacht haben, die hat die liebe Michelle von uns gemacht. Sie ist eine Kollegin von mir und hat uns darum angeboten, mal Fotos zu machen. Wir müssen einfach sagen, sie sind so geil rausgekommen, so eine scheiß Freude. Ja.
Voll. Und wir haben im Fall sogar neu auch Facebook für alle Boomer da draussen. Nein, Spass. Aber ja, uns ist empfohlen worden, zum auch Facebook zu machen, weil eben ein paar haben kein Insta oder einfach bei Facebook schauen wir mal gerne auch irgendwelche andere Leute rein. Und ja, darum für alle, die Facebook noch haben, die können gerne auf lebenslänglich der Podcast auf Facebook folgen gehen. Wir uns mega fest freuen. Genau. Obwohl wir selber noch nicht ganz draus kommen mit Facebook. Aber da kommt vielleicht auch noch.
Ja, es ist so ein bisschen, Facebook ist nicht dafür gemacht, um als, in Anführungszeichen, Unternehmen einen Account zu machen. Facebook ist dafür da, dass wir als Person einen Account machen. Darum war es eine riesige Zangengeburt gewesen, um den Facebook-Account aufzutun. Wir sind uns jetzt noch nicht mal sicher, ob alles funktioniert, aber wir haben schon zwei Leute, die uns auf Facebook folgen. Wir haben mega Freude über das. Und ich glaube, soweit funktioniert es. Man sieht das, was man muss sehen. Und ja, ab jetzt sehen wir all die Bilder und Videos, die wir normalerweise einfach auf Insta aufgeladen haben, also auch die Bilder zum Fall, sehen ihr jetzt halt eben auch auf Facebook und könnt auch dort schauen.
Genau, und vielleicht noch einfach ein ganz grosses Dankeschön an alle, die schon ein Jahr dabei sind. Wir sind einfach ein Jahr am Podcast und so viele Leute hören uns mittlerweile zu. Es ist so cool. Ja, danke vielmals.
Ich habe letztes Mal in die erste Folge eingelassen und ich muss sagen, merci an all die, die nach dieser Folge einfach dabei geblieben sind. Es ist unglaublich. Ich nehme an, die meisten sind mit der ersten Folge eingestiegen. Und ich glaube, das ist so wie bei allen Podcasts. So bei der ersten Folge denkt man so, oh mein Gott, es ist so schlimm. Bei uns war zwar die Tonqualität sehr gut gewesen, aber wie wir auch geredet haben, wir lachen vielleicht in einem Jahr auch wieder über unser heutiges Ich. Aber ich glaube, man merkt schon ein bisschen, wie wir so ein bisschen in das Game reingekommen sind von Podcasts und dass es langsam immer ein bisschen besser tönt, ein bisschen besser läuft und so. Darum, ja, merci vielmals, dass ihr alle unseren Podcasts so regelmässig hört. Das Ganze funktioniert nur dank euch, dank dem, dass ihr uns zulasst und uns verfolgt und uns supportet.
Und vor allem vor einem Jahr, da haben wir einfach weißt du noch, Anja, wir haben uns Fragen aufgeschrieben, wer das wir einander während dem Podcast stellen wollen, weil wir nicht gewusst ja. haben, wer reden. Und es ist so peinlich, wenn ich zurückdenke, wir haben uns da aufgeschrieben, weil wir es nicht gewusst haben oder weil wir nicht spontan sind. Und mittlerweile, logisch, die Fälle und die Facts schreiben wir auf, aber der Rest ist einfach aus dem, aus irgendwie...
Aus dem Kopf.
Genau.
Und ich glaube auch so, die Fragen, die wir jetzt stellen, während dem Fall etc., die kommen halt einfach. Und wir haben dutzmal Angst gehabt, dass wir dann wie nicht eine Frage haben, die wir stellen können und so und zum Fall. Und dann haben wir auch so Stichwörter aufgeschrieben, mit dazu könntest du dann noch eine Frage stellen, da wüsste ich dann noch ein bisschen mehr und etc. Genau. Und das ist so, brauchen wir heute nicht mehr, finden wir super, macht das Ganze einfach nochmal eine Runde effizienter und wahrscheinlich auch authentischer.
Genau. Ja, der heutige Fall, der ist vielleicht auch ein bisschen etwas für die männlichen Wesen unter euch. Es geht nämlich um Fußball. Also unsere Frauenquote ist eben um einiges höher. Wir haben 68% Frauen, die uns zulassen und nur mehr als 20%, die männlich sind. Aber für alle Frauen, ihr könnt vielleicht euren Freund, Partner, weiss auch nicht wer, oder Kollegen oder Brüder animieren, um die Folge zu hören. Also es geht noch ein bisschen um Fußball, aber trotzdem, ich habe Freude gehabt.
Geht natürlich auch für die Männer, die selber kein Fußball spielen oder Fußball schauen, unseren Podcast aber hören und eine Freundin haben, die Fußball spielt oder Fußball schaut.
Genau, das ist natürlich auch gut.
Einfach, dass wir das auch noch. Genau. Aber es ist halt eben schon so grundsätzlich. Ist True Crime nicht so das Männerding? Ich weiß nicht warum. Aber ich glaube.
Ist einfach Fakt. Genau, dann haben wir noch etwas Kleines wollen sagen. Und zwar gibt es ja auf Spotify die Funktion, dass ihr könnt uns Feedback schicken, wie ihr die Folge gefunden habt. Und meistens kommt mega, mega süßes Feedback rein und wir haben aufgeregt. Aber es kommen manchmal auch Fragen, was mega cool ist. Aber das Problem ist, wir können euch wie nicht darauf antworten. Auf Spotify gibt es keine Funktion, um euch auf diese Fragen zu antworten. Darum haben wir sagen, falls ihr Fragen habt und nicht nur Feedback, kommt mit diesen Fragen bitte auf Insta, Facebook oder Mail auf uns zu, weil dort können wir euch auch antworten. Genau. Und ja, ich glaube, dann kann ich mit dem heutigen Fall anfangen. Ah genau, ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber ich habe eine Kollegin und die hat mega Angst vor True Crime, weil dort immer Menschen sterben, aber in dieser Folge stirbt niemand. Darum ist es nicht so ein Heavy-Fall, aber es ist trotzdem ein sehr krasser, kurioser, wow immer Fall. Ja.
Ja, ich freue mich sehr. Ich finde, Crime muss nicht immer Mord und Totschlag sein. Crime kann auch ganz viel anders sein und es kann auch durch andere Sachen von vielen Menschen irgendwo das Leben zerstört haben und schlechte Sachen passiert sein. Also es kann genauso schlimm sein, aber halt nicht so, sagen wir jetzt mal, grausam und grusig. So ein bisschen in dem Sinn. Von dem her, ich freue mich mega auf deinen Fall. Ich kenne quasi den Titel von deinem Fall, aber ich habe keine Ahnung, um was es geht. Und du teasest mich schon so lange auf den Fall, ich wollte ihn jetzt endlich hören.
Ja. Also, in der Talstrasse 1 in Zürich, in der Nähe vom Bürkiplatz, hat es ein grosses Hotel. Grosse Fenster und eine helle Fassade zieren den Betonbau. Es handelt sich um das edle 5-Stern-Hotel Bourg-au-Lac. Es ist ein Schweizer Deluxe-Hotel. In dem haben viele Promis aus der ganzen Welt sogar schon geschlafen. Zum Beispiel die österreichische Kaiserin Sissi oder Audrey Hepburn. Oder auch ganz viele hochrangige Politikerinnen und Politiker. In der Hotellobby hängen zum Beispiel ein riesiger Kronleuchter und für aussen hat sogar einen grossen Privatgarten. Und es hat auch noch so eine Rondelle, also so einen runden Pavillon, wo man drin essen kann. Also so mit Samtstühlen und alles mega schick eingerichtet. Und ich habe mit Google Maps geschaut, wo das so ist und wie das so aussieht. Und ich bin irgendwie mit der Street View Möglichkeit sogar in dem Esssaal reingestanden plötzlich. Ich habe mich gefragt, wieso, aber hat irgendwie funktioniert. Genau. Auf jeden Fall ist es gerade neben dem Zürichsee und darum auch so Tür und so. Und wir können festheben, das ist nur ein Hotel für ganz reiche Leute. Am 22. April 2009 steht ein Mann vor dem Hotel. Vor einem Jahr wäre ihm nicht einmal im Traum in den Sinn gekommen, dass er irgendwann mal in so einem Hotel übernachtet. Jetzt läuft er aber stolz mit seinen 12 Angestellten ins Bourg-au-Lac und schläft in einer Luxussuite. Der Mann ist der Volker Eckel. Er ist am 8. Oktober 1965 zu Baden-Württemberg in Deutschland auf die Welt gekommen. Er ist der jüngste von insgesamt 5 Kindern. Obwohl er der jüngste ist, geben ihm seine Eltern ihm kaum Aufmerksamkeit oder Zuneigung. Die Familie Eckel hat nicht viel voriges Geld und kommt einmal nur knapp über die Runde. Wo der Volker 11 ist, hat sein Vater einen Unfall am Arbeitsplatz. Und zwar werden seine Augen durch Säure verätzt. Darum sieht sein Vater jetzt fast nichts mehr. Seine Mutter muss also die 7-köpfige Familie allein versorgen. Der Volker verlässt die Schule ohne Abschluss und jobbt nachher als Hilfsarbeiter. Mit 19 verdient er also sein eigenes Geld und seinen eigenen Lebensunterhalt. Es ist aber eher ein tristes Leben. Er sehnt sich nämlich immer noch nach der Zuwendung und Aufmerksamkeit, die er noch nie wirklich bekommen hat. An einem normalen Tag kommt ihm dann eine Idee, wie dass er die Aufmerksamkeit bekommen könnte. Er lässt nämlich gerade die aktuelle Ausgabe von einer Lokalzeitung. Dort inne ist ein Artikel über einen Mord geschrieben. Der ist in der Nähe von ihm begangen worden und seine Idee für die Aufmerksamkeit ist nicht, dass er den Mord nachmachen will oder so, sondern er macht sich auf den Weg zu der Polizeistation und er gesteht die Tat. Er sagt, er habe sie begangen. Kurz darauf klickt die Handschelle und der 19-jährige Volker kommt in Untersuchungshaft. Jeden Tag über mehrere Monate hinweg beschäftigen sich die Mordermittler mit dem geständigen Täter. Aber bald müssen sie feststellen, dass der Volker nur nach ihrer Aufmerksamkeit geiert. Der Volker hat kein blassen Schimmer über den Mord und auch kein Täterwissen. Nach fast einem Jahr im Gefängnis lässt die Behörde den Volker wieder frei. Und so verliert der Volker auch seine geliebte Aufmerksamkeit wieder. Er geniesst seine neu gewonnene Freiheit darum nicht. Er sehnt sich immer mehr und immer wieder nach dieser Aufmerksamkeit. Der Volker überlegt sich, wie er die Aufmerksamkeit wieder bekommen könnte. Es gibt die Option, wirklich an einem Menschen das Leben zu nehmen und dann die Aufmerksamkeit auch in Anführungs- und Schlusszeichen verdient überzukommen. Dieser Option wird der Volker aber nicht nachgehen. Die nächsten 20 Jahre begeht darum der Volker immer wieder Betrügereien. So kommt er nämlich auch Aufmerksamkeit über. Und zu dieser fehlenden Zuneigung und dem Drang nach der Aufmerksamkeit kommt dann auch noch Geldgier dazu. Darum missbraucht der Volker so Scheckkarten. Ich glaube, da hat man früher noch gebraucht, um irgendwie größere Mengen von Geld jemandem zu geben. Und er tut so, als würde er irgendwelche Immobilien besitzen. Da ist aber alles frei erfunden. Er fälscht auch Urkunden und gibt sich manchmal als Doktor von der Medizin aus. Und da, obwohl er seine Normalschule nicht mal abgeschlossen hat, geschweige denn etwas studiert hat. Wenn ein Betrug auffliegt, wird der Volker auch mal zur Fahndung ausgeschrieben. Im Sommer 2008 wird ihm dann der deutsche Boden zu heiss und darum geht er in die Schweiz, genauer gesagt auf Zürich. Mittlerweile ist er 42. Der Volker ist fasziniert vom reichen und globalen Zentrum der Banken. Er spaziert immer und immer wieder durch die Bahnhofstrasse zu Zürich. Er schaut sehnsüchtig die teuersten und exklusivsten Sachen an zum Kaufen, sei es wertvolle Uhren, Schmuck oder edle Markenkleider. Irgendwann läuft er am Luxushotel Bor au Lac vorbei und staunet nur noch. Beim Anblick von diesem imposanten Gebäude kommt ihm wieder eine Idee. Der Volker lässt sich jetzt nämlich regelmässig in Zürich Luxuswohnungen von Immobilienmaklern präsentieren. Er gibt sich interessiert und tut so, als hätte er ganz viel Geld und sei auch bereit, die Wohnungen zu kaufen. Besichtigungen hören aber immer auf, ohne dass der Volker einen Kauf- oder Mietvertrag abschließt. Natürlich, weil er kein Geld hat. Da wird dem Volker dann irgendwann auch zu blöd. Es ist ja schön, zum zu sehen, wo das die reichen Leute wohnen und was sich für schöne Wohnungen leisten können. Aber die Besichtigungen bringen ihn ja an sich nicht weiter. Er überlegt sich, dass er jetzt nicht mehr als deutscher, mittellose 42-jähriger Volker Eckel rumlaufen will. Dann schiesst ihm ein Reim durch den Kopf. Reich sein, scheich sein. Der Satz bringt ihn dann wieder einmal auf eine neue Idee. Bei einer von seinen vielen Wohnungsbesichtigungen trifft Volker auf sein erstes Opfer. Er hat sich nämlich verwandelt, und zwar in einen reichen Scheich. Äußerlich hat er sich zwar gar nicht verändert, aber innerlich ist er entschlossen, seine Geschichte durchzuziehen. Er hat ein gutes Gespür für seine Mitmenschen, und so weiss er, wie der Manuel, also der Immobilienmakler, so tickt. Den Namen habe ich übrigens geändert. Der Volker merkt schnell, dass der Manuel eine Mischung aus einer naiven und geldgierigen Person ist. Diese Eigenschaften macht sich der Volker zunutze. Bei der Besichtigung kommt der Volker mit dem Manuel ins Gespräch. Vereinzelt lässt er Anspielungen und Sprüche kreien. Zum Beispiel, dass er geheim zu Zürich sei. Oder dass sein Halbbruder im Ministerrat arbeitet. Der Manuel wird neugierig und fragt, wo das sein Halbbruder denn politisch aktiv sei. Der Volker behauptet, in Dubai. Und dazu wird sein Halbbruder 2 oder 3 Villen in der Schweiz kaufen. Dann ruft der Volker noch Inshallah, um dieser Aussage mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Inshallah heisst eigentlich so will Gott. Und der Volker hat aber einfach irgendwo aufgeschnappt und posaunet es, ohne dass er die Bedeutung kennt, umeinander. Weil er denkt, es tönt gut. Manuel fällt da aber nicht auf. Er ist fasziniert vom geheimnisvollen Mann und seiner Familie zu Dubai mit viel Geld und grossem politischem Einfluss. Der Immobilienmakler denkt, er kann sich beim Volker das Geschäft von seinem Leben an Land suchen. Der Manuel ladet den reichen Mann in seine Heimat in Thurgau ein. Dort gäbe es lukrative Geschäfte und Möglichkeiten zum Investieren, sagt der Manuel. Im November 2008 machen sich die beiden Männer dann auf in Thurgau. Sie fahren zusammen im Auto und der Manuel probiert den Volker auszufragen. Er gibt gern Antwort. Der Manuel erfährt zum Beispiel so, dass sein Beifahrer nicht Volker Eckel heisst, dass er nur ein Deckname. In Wahrheit sei er ein arabischer Scheich und er plant, um grosse Investitionen in der Schweiz zu machen. Der Volker erzählt von Einkaufszentren, Häusern oder vielleicht auch Fußballstadien, die er kaufen will. Der Volker liebt es, um den reichen Scheich zu spielen, aber vor allem liebt es auch, dass der Manuel ihm seine ganze Aufmerksamkeit schenkt. Der Manuel lässt den Volker Eckel bei sich im Haus schlafen, weil er weiss, dass es im Thurgau kein teures 5-Sterne-Hotel gibt, wo zu den Ansprüchen vom Volker passen könnte. Die Familie von Manuel ist zuerst recht geschockt und verwirrt. Er sagt ihnen aber, dass sie möglichst gastfreundlich sein müssen, weil das eine wichtige Person ist. Er sei ein echter Adliger. Der Volker benimmt sich aber unmöglich. Er ist nämlich gereizt, zerstreut und ungeduldig. Und das nur, weil er da mal in einem Film so gesehen hat, dass anscheinend Könige und so sich so verhalten. Und ja, darum nutzt er auch die Gastfreundschaft von Manuel vollkommen aus. Die Familie lässt es ihm dann aber durchgehen, weil eben der Manuel gesagt hat, sie müssen gastfreundlich sein. Sie denken aber auch, dass das normal ist für so Leute. Sie kennen nämlich niemanden, der wirklich so reich ist. Der Volker nennt sich jetzt nicht mehr Volker, sondern er verratet seinen richtigen Namen, Prinz Mohammed Al-Faisal. Auch der Manuel lässt die Allüre vom Scheich wortlos durchgehen, weil er fest daran glaubt, um durch den Mohammed richtig viel Geld zu machen. Die Hoffnung lässt ihn gierig werden. Der Mohammed badet währenddessen regelrecht im Gefühl, dass er wichtig und bedeutend ist. Bei jedem Gespräch muss er aber mehr von sich preisgeben, das heisst, er muss auch mehr Geschichten erfinden. Die Familie fragt zum Beispiel über Sachen wie seine Herkunft. Er überlegt seine Geschichten, die er erzählt hat, aber nicht sorgfältig, sondern er improvisiert einfach. Nur einmal hat er zum Beispiel im Internet recherchiert, um eine Geschichte über seine angeblichen Eltern zusammenzustellen. Schon bald erzählt er dann sein Meisterwerk «Stolz». Er sei das Ergebnis aus einer Affäre zwischen seinem Vater, einem irakischen Diktator Saddam Hussein, und seiner Mutter, der Prinzessin Lolova. Da ist die Tochter vom König von Saudi-Arabien. Der Mohammed erzählt, dass er in seiner Kindheit im Palast mit seinen Halbbrüdern Fußball gespielt hätte und sie hätten auch mit Schusswaffen umhantiert. Wenn da jemand nicht glaubt, dann sagt er einfach als Gegenargumentation, dass du ja eh nichts vom Palastleben weisst. Übrigens hat der Volker mega helle Haut und sieht eigentlich auch nicht aus wie seine angeblichen Eltern. Weil er aber einfach sonst so viele strubige Geschichten erzählt, fragt sich da eigentlich niemand, wieso das dann eher anders aussieht. Und wenn sich doch jemand fragt, dann werden die Zweifel schnell auf die Seite geräumt. Er erzählt zum Beispiel einmal auf Nachfragen, wieso das denn er von Saudi-Arabien auf Deutschland gekommen ist, der Grund, dass irgendjemand im Palast mit Gift umhantiert hat. Weil er ja unehelich war, hätte er nach den arabischen Traditionen umgebracht werden, eben durch Gift. Seine Mutter hat ihn aber aus Schutz auf Deutschland gebracht und dort ist er dann adoptiert worden, da weil sie eben nicht wollte, dass ihren Sohn sterben muss. In der Adoptivfamilie hat er dann den Decknamen Volker Eckel angenommen. Dort sei er als Bub 24-7 von Leuten aus dem Geheimdienst beobachtet worden. Er hätte das gewusst, aber nicht wirklich gemerkt, weil sich die Personen so gut verdeckt gehalten haben. Nur ab und zu hat er zum Beispiel einmal, wo er am Glasse essen war, gemerkt, dass irgendein komischer Mann mit komischem Hut, der ein Funkgerät versteckt hat, ihn beobachtet. Der Manuel glaubt an Mohammed alles und unterstützt ihn blind. Er hat den Mohammed ja das erste Mal im November zu sich eingeladen. Ab dort hilft er ihm, um viel wichtige Leute für sich zu gewinnen. Ende 2008, also ein bisschen mehr als einen Monat später, hat der Mohammed 12 Leute zur Verfügung, die ihm Tag und Nacht an der Seite stehen. Und da nur durch die Hilfe von Manuel. Der Mohammed plant jetzt nämlich in der Schweiz eine Filiale von Dubai Holding zu gründen. Sagt er zumindest. Das ist eine Firma von Dubai, die den Bereich Immobilien, Finanzen, Gesundheit und so weiter kontrolliert. Seine Mitarbeiter sind gebildete, studierte und intelligente Leute, die auch beruflich erfolgreich sind. Zum Beispiel ein Versicherungsmakler, der extra für den Mohammed seine Firma aufgehört. Dazu zählt auch eine einigermaßen hochrangige Politikerin, die sich als Privatsekretärin von Mohammed einstellen lässt, auch ein Bauunternehmer, der sich als Chauffeur einstellen lässt und ein Treuhänder, der für den Mohammed die Behördengänge erledigt. Ein paar von seinen Mitarbeitern erzählen später in einem Interview gegenüber dem Spiegel, dass sie zum Teil auch von Geldgier getrieben worden sind. Der Volker Eckel hätte sie in einen Sog hineingezogen. Sie hätten irgendwann so viel Zeit investiert und auch ein paar private Opfer gebracht, eben zum Beispiel die eigene Firma aufzugeben, dass es wie kein Zurück mehr gegeben hat für sie. Einmal hatte Mohammed plötzlich ein Papier in der Hand von einer St. Galler Bank. Er scannt das Papier ein und macht Photoshop auf seinem Computer auf. Nur ein paar Klicks später druckt er eine gefälschte Kontobestätigung aus. Das Dokument dient ihm die nächsten Wochen und Monate häufig als Türöffner. Es steht eben darauf, dass er 7 Milliarden Dollar auf einem Konto hätte, das ihm jederzeit zur Verfügung steht. Und das Geld komme von der Dubai Holding AG. So betrügt der Mohammed dann zum Beispiel die Thurgauer Steuerbehörde. Weil er ja so viel Geld auf dem Konto hat, wird der Thurgau ihn natürlich auch behalten. Das ist nämlich gut für die Steuern, die reinkommen im Kanton. Darum kommt er innerhalb von 4 Tagen eine Aufenthaltsbewilligung C für die Schweiz über. Mit dieser Bewilligung darf der Mohammed unbegrenzt lang in der Schweiz bleiben. Normale Leute, also solche, die nicht überdurchschnittlich viel Geld haben, warten bis zu 10 Jahre auf die Bewilligung. Der Bernhard Koch war dort mal Regierungsrat vom Thurgau und er sagt dazu:
Die ganze C-Bewilligung, das ist absolut rechtens gegangen. Das ist sogar im Gesetz, gibt sogar einen Passus, dass man eine C-Bewilligung erteilen kann, sofern das Interesse vom Kanton ist, finanzielle Interesse vom Kanton zum Beispiel. Also in dem Sinn ist es völlig gesetzeskonform abgelaufen. Es ist denkbar, dass wenn man über so hohe Beträge redet, dass man halt vielleicht ein bisschen noch schneller schafft. Der Thurgau ist ja der Kanton von der kurzen Weg. Vielleicht sind wir jetzt einmal ein bisschen zu kurz gewesen.
Es ist zwar alles rechtens abgelaufen, aber doch hat er die Bewilligung bekommen, ohne dass dem Volker seine Dokumente noch ja überprüft worden sind. Sie wollten den Volker im Thurgau behalten, weil dann natürlich Geld reingekommen wäre. Die Steuergelder vom Volker haben sie aber natürlich nie gesehen. Aber im Vertrag muss der Mohammed nicht einmal so viel Steuern zahlen, wie er wirklich müsste mit seinem vielen Geld. Da will er eine Pauschalsteuer abgemacht hat. Jährlich müsste er 5 Millionen Franken Steuern zahlen. Das tönt nach viel, aber für ihn ist es ein Vorteil, weil er prozentual zu seinem Geld eigentlich viel mehr müsste zahlen. Ich hatte Angela Miggins alias Miss Finance vom Podcast Money Matters gefragt, was genau eine Pauschalsteuer ist und was die Vorteile für den Volker sind.
Bei einer Pauschalbesteuerung ist der grosse Vorteil, dass man nicht sein gesamtes Vermögen muss offenlegen muss und natürlich fährt man meistens steuerlich auch günstiger. Es gibt drei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Also es geht nur in gewissen Kantonen. Dann muss man zum ersten Mal oder nach mindestens 10 Jahren wieder zurück in die Schweiz ziehen. Und man darf innerhalb der Schweiz keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Nachher dann wird das ausgehandelt, wie viel die Pauschalbesteuerung ist. Und dort schaut man den sogenannten Lebensaufwand an. Und dort ist natürlich das Nettovermögen relevant, wie viel man hat. Sehr spannend ist halt wirklich, denn wenn das durchgeht, dann muss man nicht mehr das weltweite Vermögen zeigen, sondern einmal im Jahr werden einfach die Schweizer Einkünfte und das Schweizer Vermögen geprüft bzw. in einer sogenannten Kontrollrechnung angeschaut. Man muss aber natürlich relativ viel Geld haben, dass man überhaupt dort reinrutschen kann. Und für ihn ist es wahrscheinlich darum gegangen, dass er nicht dann muss irgendwelche Rechenschaften ablegen muss, über was er eigentlich hat.
Dazu verspricht der Mohamed eine einmalige Spende von 10 Millionen Franken für den Kanton Thurgau für soziale Einrichtungen zu zahlen. Die Beamten glauben ihm da alles. Weil der Mohamed ja ein Konto mit so viel Geld drauf hat, verspricht er auch seinen Mitarbeitenden in einem Vertrag hohe Löhne. Seine Privatsekretärin Goni Bösch soll mehr wie 75'000 Franken pro Monat bekommen. Und dazu steht im Vertrag auch, dass sie als Dienstauto ein BMW bekommt. Nach einer Lohnerhöhung, weil der Mohamed so zufrieden ist, kommt sie sogar über 300'000 Franken über.
Also zuerst mal sicher ein bisschen die Luft angehört und ich denke, diese Chance, das ist ja unwahrscheinlich. Dass mir so etwas passiert, ist ja einfach schon fast wie ein Märchen.
Sagt sie gegenüber SRF. Beim Chauffeur, Werner Nötzli, steht auf dem Vertrag, dass er 61'000 Franken Lohn pro Monat überkommt. Der höher gestellte Mitarbeiter verspricht dem Mohamed Löhne in der Höhe von mehreren 100'000 Franken pro Monat. Irgendwann lässt er sich dann von seinem Chauffeur zum Notar fahren und lässt dort ein Dokument bescheinigen, wo drauf steht, dass er das Amt als Staatsoberhaupt von Saudi-Arabien nach seinem Vater übernimmt. Seine Mutter Miriam und sein Halbbruder sind damit einverstanden. Jetzt hat der Mohamed sogar ein Dokument, das von einem Notar beglaubigt worden ist. So kann er noch mehr Eindruck bei potenziellen Kunden hinterlassen. Was niemand gemerkt hat, ist, dass am Mohamed seine Mutter plötzlich Miriam und nicht mehr Lolova heisst. Und auch wenn es jemandem aufgefallen wäre, gesagt hat niemand etwas. Am Mohamed, sein Geschäftsmodell funktioniert so. Seine Angestellten schickt er zu einem Projektleiter, der schon ein Projekt geplant hat, das einfach noch nicht können umsetzen konnte, weil ihm ein starker Investor fehlt. Sei es jetzt für Wohnungen, Wellnessanlagen oder Einkaufszentren. Seine Mitarbeiter arrangieren dann einen Präsentationstermin, wo die Projekte an Mohamed höchstpersönlich vorgestellt werden. Beim ersten Treffen mit einem Projektleiter verkleidet sich der Hochstapler Volker Eckel, den wirklich als Scheich Mohamed Al-Faisal. Er hat ein langes, weisses Gewand an, das bis am Boden runterkommt und dann noch ein Kopftuch, das mit einem schwarzen Ring befestigt ist. Ja, dass ihm das geglaubt wird, keine Ahnung.
Ja, es ist unglaublich.
Es könnte ja eigentlich auch einfach in mich so verkleiden. Wenn ich jetzt noch so ein weisses Kopftuch anlegen und so einen schwarzen Ring, würdest du mir glauben? Also,
ich weiß nicht, aber ich würde dich sonst unterstützen. Ich könnte dir sonst so eine Fackel von der Bank Photoshop. Ich bin jetzt mittlerweile ziemlich gut im Photoshop.
Ist gut, machen wir noch. Nein, Spass. Aber ja, ich würde mir glaube selber auch nicht glauben, aber am Mohamed haben wirklich alle, ohne mit den Wimpern zu zucken, geglaubt und ihm die ganze Geschichte abgenommen. Bei den nächsten Geschäftssitzungen verzichtet dann der Mohammed auf seine Verkleidung. Glaubwürdig in seinem Auftreten ist er aber immer noch. Jetzt hat er einmal ein ganz normales Hemd und einen Anzug an. Egal, ob die Investitionen 20 oder 2 Millionen sein für die verschiedenen Projekte, der Mohammed stimmt grosszügig zu, in diese Projekte zu investieren. Am nächsten Tag schickt er aber einmal einen von seinen Mitarbeitenden los, um eine Forderung zu machen. Sie fragen einmal, wo das Geschenk für den Scheich bleibe. Wenn einmal dann die Frage kommt, von welchem Geschenk das die Rede ist, dann sagen die Angestellten, dass da ein arabischer Brauch ist. Bevor der Scheich sein Geld in einem Vertrag zusichert, müssen sie ihm ein Geschenk machen. Am besten sage ich einen symbolischen Geldbetrag, weil teure Autos und wertvolle Rennpferde hätte der Scheich ja schon genug. Wenn dann die Frage kommt, was für einen Betrag das denn ihm da vorschwebe, sagen die Mitarbeitenden, ja, etwa 10 bis 20.000 Franken. Ohne Cash gäbe es auch kein Investment, sagen sie dann noch dazu. Häufig lassen sich die Projektleiter auf die Forderungen ein, weil sie sich so fest wünschen, dass ihr lang geplantes Projekt endlich umsetzen könnt. Der Chauffeur, der Werner Nötzli, sagt, die 12 Mitarbeitenden sind eigentlich einfach dafür da gewesen, um dem Volk seine Glaubwürdigkeit zu stärken. Und wenn sie dann die Leute vom Scheich überzogen haben, ist er selber auftreten. Und zwar sehr überzeugend und selbstbewusst. Durch diese Masche kann der Mohammed häufig zwischen 10.000 bis 200.000 Franken ergaunern. Das Geld braucht er dann, um seine laufenden Kosten zu zahlen. Das sind zum Beispiel die zweimal wöchentliche Ausflüge mit seinen männlichen Mitarbeitern. Die Privatsekretärin macht an diesen Tagen einmal früh noch Feierabend und alle Männer gehen ins Westside zu Frauenfeld. Das ist ein Sexclub. Der Eintritt von 90 Franken pro Person, die Getränke und die Kosten der Sexarbeiterinnen für die Angestellten werden alles auf die Karte gebucht, die der Mohammed übernimmt. Der Scheich selber hält sich dann aber einmal ein bisschen zurück und trinkt zum Beispiel nur sein gratis Cola, das im Eintritt schon inbegriffen ist. Die Mitarbeiter dagegen lassen sich einmal nicht mehr aufhalten und haben die absurdesten Wünsche. Einer will Champagner aus einem High-Heels-Schuh trinken. Das Problem ist aber, die Sexarbeiterinnen sind entweder barfuß oder mit so Adilett-mässigen Schuhen unterwegs und darum müssen sie zuerst mal High-Heels organisieren. Der Mohammed zahlt wirklich auch für die absurdesten Wünsche. Aber was er nicht zahlt, ist der Lohn der Mitarbeitenden. Er hat dafür ganz viele Ausreden und seine Angestellten glauben ihm. Später wissen sie selber nicht, wieso dass sie so lange ohne Lohn gearbeitet haben und nicht hinterfragt haben, wieso dass der Lohn immer noch nicht bekommen haben. Die Goni Bösch, die Privatsekretärin, hat ja gesagt, sie hätte sich wie in einem Märchen gefühlt, im positiven Sinn. Rückblickend kann man aber sagen, es war wirklich wie in einem Märchen gewesen. Aber im negativen Sinn, weil vom Lohn hat sie bis jetzt keinen einzigen Rappen gesehen und auch den BMW hat sie leider nicht bekommen. Im April 2009 schuldete Mohammed seinen Mitarbeitenden insgesamt über 25 Millionen Franken. Der vermeintlich reiche Scheich weiss, dass sein mühsam gebautes Kartenhaus bald zusammengeht. Die Goni hat ihn nämlich mittlerweile wegen dem Lohn, den er nicht auszahlt, angezeigt. Aber der Mohammed wird sich's nicht lassen, um noch einmal ganz etwas Grosses zu wagen und noch ein letztes Mal im Mittelpunkt stehen und alle Aufmerksamkeit auf sich selber zu richten. Schon 2008 hat er beim FC Köln vorgegaukelt, dass er investieren will. Er hat sogar den damaligen Trainer dürfen treffen. Die Unterstützung hat verlockend getönt, aber der Mohammed kann nicht nachweisen, dass er Geld hat und so lässt der Verein Zusammenarbeit platzen. Der Mohammed ist mittlerweile 43 und beschließt jetzt, dass er das Gleiche beim Zürcher Fußballverein Grasshoppers probieren wird. Die Grasshoppers sind der zweitälteste Verein der Schweiz und mehrfache Rekordmeister. Aber finanziell geht es dem Club nicht gut. Dieses Jahr 2023 sind Grasshopper in der Super League momentan auf dem 10. von 12 Plätzen. 2018 sind sie aber zum Beispiel noch auf dem 4. von 10 gewesen, was noch ein bisschen besser war. Der Hauptsponsor muss aber auch schon dort mal für den Verein jedes Jahr mehrere Millionen Franken ausgeben, dass der über die Runde kommt. Darum stimmt der GC auch zu, wo die Mitarbeiter vom Scheich vor der Tür stehen und über einen Investor redet. Am 22. April 2009 ist es dann soweit. Der Mohammed steht vor einem 5-Sterne-Hotel Bor Olac. Er wohnt mit seinen Mitarbeitern schon 2 Tage in dem Hotel und geniesst seine Luxus-Suite mit jedem Atemzug. Seine Mitarbeiter wohnen in 4 Doppelzimmern. Es muss nicht einmal der Scheich für den Aufenthalt in dem Hotel zahlen, nein, die Rechnung geht direkt an die Grasshoppers. Die GC-Chefin haben nämlich für heute Abend ein Gespräch für den 300-Millionen-Deal geplant. Niemand ahnt aber, dass sie heute Abend nicht allein sein werden. Es hockt nämlich ein Blickreporter daneben und belauscht alles. Er ist nicht aus Zufall dort. Am Vormittag sind nämlich 2 Mitarbeitende von Mohammed, also Goni und Werner, in die Redaktion vom Blick hineinspaziert und haben erzählt, dass es heute Abend einen Millionendeal geben wird. Dazwischen einem Scheich und GC. Die Reporter glauben es nicht wirklich. Als Beweis, dass diese Geschichte stimmt, laden Goni und Werner einen Reporter ein, beim Treffen dabei zu sein. Für die exklusive Geschichte erwartet der Scheich aber ein Geschenk. Die Redaktion sagt aber klipp und klar, dass sie kein Geld für eine Story zahlen. Eine Flasche Wein würde aber drinnen liegen. Die Goni und der Werner sagen, dass der Scheich kein Alkohol trinkt, aber zum Beispiel ein Wochenende in einem Chalet auf einem Berg gut wäre. Auch auf die Agents natürlich nicht ein. Einer der Reporter schlägt dann aber vor, ob ein Blumenstrauß und ein Parfüm langen. Die Angestellten von Mohammed lassen sich darauf ein. Dann bestehen sie aber darauf, dass der Deal vertraglich festgehalten wird. Die Redaktion stimmt dem Ganzen zu. Wo die beiden aber wieder weg sind, fangen sie in der Redaktion an recherchieren. Sie sind nämlich alle sehr skeptisch gegenüber dieser Geschichte. In der kürzesten Zeit findet sie heraus, dass an dem Ganzen etwas faul ist. Sie findet an Mohammed seine wahre Identität heraus, nämlich den Volker Ekel. Er ist weder ein arabischer König, noch hat er mehrere Milliarden auf dem Konto. Im Gegenteil, eigentlich ist er pleite. Die Chefin von GC lassen sie aber im Dunkeln tappen. Sie gehen mit dem Motto, sollen die Deppen doch drauf reinkommen. Der Reporter geht wie besprochen ein Stilgespräch, lauscht aufmerksam und merkt sich alles. Im Bor Olac geben sich der Mohammed und die GC-Chefin die Hand und so ist es also zu der Abmachung gekommen. Einen Tag später soll der Blickreporter bei der Einfahrt zum letzten Grundstadium zufällig auf den Mohammed treffen, weil er dann gerade zufällig aus seiner Limousine aussteigt und dann muss der Mohammed natürlich zufällig von dem krassen Deal erzählen, weil er sich wegen der Reporter gezwungen sieht. So wird die ganze Öffentlichkeit von ihm als reicher Scheich erfahren. Der Reporter kommt aber nicht wie geplant. Er macht aber Bilder, wie der Mohammed in der Ehrenloge Platz nimmt. Der Mohammed grinst breit über beide Backen. Es scheint natürlich, als hätte der Deal geklappt, nur Geld hätte GC noch kein gesehen. Der geplante Artikel über den Mohammed kommt auch nicht so, wie er es erwartet hat. Etwa eine Woche später erscheint nämlich der Titel «Der grosse Bluff. Fakten, Hintergründe und Absurditäten zum 300-Millionen-Deal mit GC». Die GC-Chefin merken erst jetzt, dass sie hinters Licht geführt worden sind und der Ganze eine Lüge gsi isch. Der Fußballclub ist finanziell noch mehr im Ruin und ist dazu noch an einem Hochstapler in die Fänge geraten. Der GC wird zum Gespött, weil sie von einem Hochstapler drunter gekommen sind und weil sie da geglaubt haben. Am 30. April geben die Chefin von GC eine Pressekonferenz. Sie sagen zwar Dreckheit, hätten aber kein Geld verloren, außer das vom Bor Olac. Das Angebot sei einfach zu verlockend gewesen. Es ist vor allem aber ein Image-Schaden entstanden und da, weil der Volker in die Medien ist. Daraus lässt sich dann auch schliessen, also dass der Volker eben in die Medien ist, dass der Volker eigentlich gar nie interessiert war am GC, sondern eher, dass er einfach die mediale Aufmerksamkeit hat wollen und den Anschein vom grossen Investor hat wollen in die Welt tragen. Und so hätten die kleinen Fische dann auch eher angebissen, aber sein Plan ist ja nicht aufgegangen. Der Blick bringt anstatt dem gewünschten Artikel einen ganz anderen. Umso erstaunlicher ist es, dass der Volker Ekel in einer Doku vom SRF ein paar Monate später immer noch an den Nummern mit dem Scheich festhält, obwohl es eigentlich schon lange aufgedeckt ist. Er sagt, er sei der
Volker Ekel und Mohammed Al-Faisal.
Also irgendwie absurd, dass er immer noch erzählt, dass er beide Personen ist. Aber da glaubt doch niemand.
Die Leute, die mich wirklich kennen, ja, die wissen, dass es wahr ist.
Wirklich, irgendwann in der Recherche, ich glaube genau nach dieser Aussage, bin ich nur noch lachend dort gehockt. Ich habe irgendwie einfach die ganze Geschichte nicht mehr ernst nehmen. Es ist einfach so unglaublich, wie fest dass er selber davon überzeugt ist und andere können mitreissen und alle haben einfach irgendwie die absurde Geschichte geglaubt. Weiss auch nicht.
Ich glaube so, die erste Regel von einem guten Lügner ist, dass er seine eigenen Lügen selber glaubt. Von dem her macht er das schon mal recht gut. Das Problem ist nur, dass so, ich glaube, er hat das Motto «Dream Big» ein bisschen zu ernst genommen und so ein bisschen alles auf einmal wollen. Aber trotzdem finde ich es mega heftig, dass so viele Leute auf ihn reingefallen sind. Also ich meine, sogar GC, einer der grössten Fußballclubs im ganzen Land, klar, mittlerweile der Ruf von GC, sorry an all die, die jetzt GC-Fans sind, die uns zulassen, aber der Ruf von GC ist schlecht, so richtig schlecht. Und ich weiß nicht, ob es an dem liegt. Keine Ahnung, ich kenne mich wirklich nicht so mit Fußball aus. Aber jetzt, wo du das Ganze erzählst, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr viel dazu beiträgt, dass GC auch bis heute noch unbeliebt ist.
Voll.
Und ich kann das nicht einschätzen, wie es ist, Geschäftsmann, Geschäftsfrau zu sein. Aber irgendwo muss einem doch das komisch vorkommen, wenn irgendein Scheich, der nicht aussieht wie ein Scheich, kommt und plötzlich sagt, ja, ich möchte so und so viel Geld investieren, etc.
Ja, ich finde seine Geschichte jetzt im Nachhinein irgendwie auch einfach nur noch lächerlich. Ich meine, wie kommt auf das? Und trotzdem finde ich es mega krass, dass ihm alle da geglaubt haben. Ja, eine andere Story ist noch, dass Volker, sein ehemaliger Privatchauffeur, der Werner, im Fall wirklich mal in Saudi-Arabien war, am Arbeiten, nämlich 37 Jahre bevor er Privatchauffeur geworden ist. Er hat einen Palast vom König bauen und ist auch eingeladen worden von dem König. Da hat er am Volker erzählt und dabei erwähnt, dass er dort mal zwei Buben kennengelernt hat. Der eine sei im Palastgarten davon gerannt zum Spielen und der andere hätte ihm den schönen Teich und die Rösser gezeigt. Der Volker sagt spontan, ja, da bin ich gewesen, ich mag mich noch erinnern. Und ja, es Nein. ist einfach so, der Werner hat es so da geglaubt. Ah. Weil der Volker ist einfach so spontan
so drauf
eingegangen. Ja, es ist wirklich gemein, einfach so spontan auf Geschichten können eingehen und einfach so neues Zeug erfinden und gerade mitmachen und so. Und es ist wirklich glaubwürdig gewesen, hat der Werner gesagt.
Ah, Scheiße, ja, vor allem wärst du so... Ich weiß nicht, du erzählst eine persönliche Geschichte. Du bist schon da und hatte zwei Kinder. Und ich weiß nicht, aber das hinterfragst du doch nicht, wenn einer sagt, ah, oh, das bin ich gewesen, etc. Weiss auch nicht, vielleicht hat er noch irgendein Detail hinzugefügt oder per Zufall noch gestummen hat oder so. Und du bist einfach drinnen und dabei und das ist so gemein.
Ja. Im Oktober 2009 kommt dann eine 20-minütige SRF-Doku über den Volker raus. Zuerst taucht er nicht auf fürs Interview, dann läutet seine Mutter einem Reporter an und sagt, der Volker dürfe nur Auskunft geben, wenn es beim Schweizer Radio auch noch ein zweiminütiges Live-Interview gäbe. 20 Minuten nach dem Anruf kommt der Volker dann in einem Luxusauto angefahren, eine neue Privatsekretärin chauffiert dann und der Reporter darf tatsächlich den Volker interviewen und trifft ihn. Er hat verschiedene Dokumente dabei, die seine wahre Identität bestätigen sollten. Da ist zum Beispiel eben die Aufenthaltsbewilligung C und die beglaubigte Erklärung vom Notar. Der Reporter fragt ihn, wie er ihm sagen soll. Er sagt, Mohammed Al-Faisal und Volker sagen eben beides richtig. Der Volker lebt also wirklich immer noch in dieser Skiwelt und obwohl er aufgeflogen ist, hält er den Merliner fest. Ein ganzes Weile nachdem der Scheich aufgeflogen ist, wird er dann aber vom Migrationsamt zurück auf Deutschland geschickt. Über eine Dating-Plattform lernt er seine jetzige Frau kennen. Sie heisst Sabine und hat schon zwei Kinder aus einer vorherigen Ehe. Sie ahnt zu dem Zeitpunkt noch nicht, was er für eine Vergangenheit hat, kommt aber mit ihm zusammen und heiratet dann. In der Schweiz hat der Volker Eckel ein Trümmerfeld hinterlassen. Seine ehemaligen Mitarbeitenden stehen vor einem finanziellen Ruin. Und die Öffentlichkeit findet, dass da doch einfach Trottel gewesen sind, um auf so etwas reinzufallen. Aus lauter Verzweiflung denken ein paar von seinen ehemaligen Angestellten sogar an Selbstmord. Zum Glück zieht es niemand durch. Die Schweizer Behörden überlassen den Prozess und verurteilen den Deutschen. Die Staatsanwaltschaft rechnet, dass der Fall Scheich etwa 40 Millionen Franken Schaden angerichtet hat. Das Gericht verurteilt den 46-jährigen Hochstapler wegen fünffachem gewerbsmäßigem Betrug zu einer Gefängnisstrafe von 3,5 Jahren. Der Richter sagt, dass der Volker Eckel gesundheitlich bedingt eine verminderte Steuerungsfähigkeit hatte und das verschafft ihm ein mildes Urteil. Der Volker sagt nämlich vor Gericht glaubhaft, dass er nicht mehr in der Lage war, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Er hat irgendwann nicht mehr gewusst, welches die wahre und erfundene Lebensgeschichte ist. Und sein normales Leben hat sich halt mit dem Leben vom Scheich vermischt. Was ich ehrlich gesagt auch ein glaube, weil wirklich, der hat so fest seine Lüge gelebt oder glaubt, dass es wirklich gut kann sein, dass es irgendwann gar nicht mehr gecheckt hat, wer das jetzt Wahrheit ist und wer nicht.
Mhm, das glaube ich mega fest. Weil das ist doch, wenn du immer den Leuten erzählst, dass es so und so ist, irgendwann ist von deine Synapsen an von umdenken und an von
umschalten, ja.
Verbinden, so dass du plötzlich das Gefühl hast, ah, das ist wirklich so und du weißt nicht mehr, was ist jetzt wahr und was ist falsch. Und
ja, voll. Und der Prozess gegen den Volker Eckel hat ja in Deutschland stattgefunden. Und er ist auch in Deutschland verurteilt worden und ins Gefängnis gekommen. Ich habe mich dann gefragt, wieso das so ist, weil Daten hat er ja eigentlich in der Schweiz begangen. Und es ist tatsächlich so, dass im Artikel 3 vom Schweizer Strafgesetzbuch der räumliche Geltungsbereich steht. Das heisst, alle Gesetze vom StGB sind auch für den ganzen Schweizer Boden gültig. Also nach dem Territorialitätsprinzip der Schweiz wirst du nach unserem Gesetz verurteilt, solange du eine Straftat auf Schweizer Boden begehst. So sind eigentlich bei Verbrechen in der Schweiz auch die Schweizer Behörden zuständig für die Strafverfolgung und Verurteilung. Dadurch, dass der Volker aber als Migrant in der Schweiz gelebt hat, hat das Migrationsamt ihn können ausschaffen, sozusagen. Und dann sind die deutschen Behörden zuständig gewesen. Die Staatsanwaltschaft aus der Schweiz hat dann aber noch ein bisschen mitgeholfen, indem sie das Ausmaß von seinem Betrug geschätzt haben. Es wäre aber auch anders gegangen und genau das gleiche Ergebnis wäre dabei rausgekommen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, ihn in der Schweiz zu bestrafen. Und nach der Bestrafung wird er dann einer obligatorischen Landesverweisung unterliegen, weil er ja ursprünglich nicht aus der Schweiz kommt. Die gilt nämlich zum Beispiel für Delikt gegen Leib und Leben, also Tötungsdelikt und so, oder auch bei diversen Vermögensdelikten. Zum Beispiel eben einem gewerbsmäßigen Betrug, das ist eben der, wo der Volker begangen hat. Die Landesverweisung ist im Artikel 66a im StGB festgehalten und die Leute werden nach der Haft für mindestens 5 Jahre verwiesen. Wenn der Volker jetzt aber zu Deutschland verurteilt worden ist, ist er ja auch nicht obligatorisch der Schweiz verwiesen worden. Das heisst, er könnte wieder in die Schweiz kommen, wenn er will. Da könnte man sich ja dann fragen, ob denn die Schweiz ihn auch noch für die Taten hinter Gitter bringen kann. Es gilt aber der Grundsatz, dass niemand wegen der gleichen Straftat mehrfach verurteilt werden darf. Dem sagt man auf Latinisch «nebis in idem». Die Juristen haben es ja so an sich, um überall noch irgendetwas Latinisches anzufügen. Ja. Die Ausnahme ist aber, dass andere Staaten, also andere Länder, nochmal verurteilen dürften. Aber jetzt kommt eben genau die Ausnahme von der Ausnahme. Und die heisst, dass die Schengen-Staaten nur einmal die gleiche Tat dürfen bestrafen. Und Deutschland und die Schweiz gehören ja beide dort dazu. Und darum wird klar, wieso sie sich müssen entscheiden müssen, ob eben der Volker von der Schweizer Behörde verurteilt wird oder wie es dann wirklich der Fall war von Deutschland. Und jetzt für heute genug rechtliches Zeugs. Wo der Volker hinter Gitter kommt, ist seine Frau im zweiten Monat schwanger. Obwohl ihr Mann ins Gefängnis kommt, hebt sie fest zu ihm. Der Volker hockt auch im Gefängnis, wo seine erste Tochter auf die Welt kommt. Nach 28 Monaten in Haft geht für den Volker aber wieder die Tür in die Freiheit auf.
Ich bin damit nicht einverstanden. Ich bin auch nicht einverstanden damit, dass seine Frau ein Kind bekommt und weiter zu ihm hat. Das ist so gemein.
Ja.
Das kommt mir vor wie bei Catch Me If You Can, Leonardo DiCaprio. Das ist so, du denkst irgendwie so cool, was du alles schaffst, aber du bist ein Arschloch.
So kann er jetzt nämlich Zeit mit seiner Familie geniessen. Nach seiner Entlassung kommen Volker und Sabine noch eine zweite Tochter über. Die Familie lebt von Hartz IV. Das ist in Deutschland das Geld, das die Arbeitslosen überkommen, also Sozialhilfe. Sie haben darum nur ein paar hundert Euro zur Verfügung pro Monat, aber da langt zum Glücklichsein, sagt Volker. 2015 macht den SRF nochmal eine 20-minütige Doku und Volker Eckel sagt dort:
Ich will nicht mehr so in sowas reinrutschen, weil meine Frau wäre weg und die Kinder. Und das ist es nicht wert. Mm-mm. Absolut nicht. Dann lieber auf vieles verzichten und mit Kleinigkeiten zufrieden sein. Und auch akzeptieren, dass man kein reicher Mann ist. Das ist das Wichtigste.
Also hat er jetzt in dem Fall gemerkt, dass er nicht der Scheich ist? Er hat es selber gecheckt.
Ja, ich glaube, nach diesen 2,5 Jahren Gefängnis hat er es dann irgendwann gecheckt. Oder vielleicht auch schon vorher. Weil im Prozess ist ihm ja wie bewusst worden, dass er ein komisches Konstrukt einmal erzählt hat und nicht mehr gewusst hat, wer lügt und wer Wahrheit ist. Und ja, da hat er gecheckt, auf jeden Fall. Und auf die Frage, wie dass er auf die ganze Geschichte gekommen ist, sagt er vollkommen:
Null Plan.
Also eins muss man ihm lassen, er ist sehr kreativ. Ich meine, ich wäre jetzt, glaube ich, auf viele Geschichten gekommen, wenn ich mir irgendwie Aufmerksamkeit aneignen oder was auch immer. Aber darauf scheich zu sein und irgendwie der Bastard von einem König und einer Prinzessin oder was auch immer und dann nachher hat jemand töten und auf, also sorry, aber das ist... Das hat Potenzial für einen Roman, so eine Geschichte. Also
ja, er hat viel gescheiter einen Roman geschrieben mit dieser Geschichte und da voll gut verkauft. Dann hat ja, er viel mehr Geld gemacht. Also reich. Wahrscheinlich, genau, wo auch geblieben wäre, normales Geld und nicht so falsches Geld sozusagen. Und ja, er hat gescheiter seine Kreativität irgendwie anders ausgelebt und nicht so wie er es gemacht hat. Ja.
Schade. Ja, du, es ist noch nicht spät. Weiss man denn, was er jetzt macht?
Nein.
Oder lebt er jetzt einfach von Hartz IV, hat keinen Job?
Ja, ich glaube, 2015 ist das Letzte, was ich öffentlich herausgefunden habe, was mit ihm los ist. Und dort hat er wirklich einfach von Hartz IV mit seinen zwei Kindern und seiner Frau gelebt. Ist auf dem Spielplatz ein bisschen rumlaufen und spielen gewesen und ist eigentlich glücklich gewesen, soweit. Und seine Frau hat gemeint, eben, sie hofft einfach, dass er nicht mehr krank wird. Es ist ja eigentlich wirklich eine Krankheit gewesen, dass er hatte. Er ist ein krankhafter oder notorischer Lügner, so etwas. Auf jeden Fall hat einfach seine Frau gesagt, dass sie hofft, dass er nicht mehr krank wird und ja.
Ich hoffe es für ihn und ich hoffe es für ganz viele Leute, die, wenn er es wieder wird, seine potenziellen Opfer wären. Weil eben ja, man muss auch denken, so klar, er ist jetzt für das 2 Jahre ins Gefängnis, aber all die anderen Leute, die gratis für ihn gearbeitet haben oder ihm vielleicht sogar Geld geschenkt gemacht haben, die haben das Geld wahrscheinlich nicht zurückbekommen. Das ist so ein bisschen das gleiche Phänomen wie bei denen, die so Telefonbetrug machen oder so, weil die haben das Geld ja quasi freiwillig gegeben und da ist quasi keine Chance, um das wieder zurückzubekommen. Das finde ich mega heftig an dem Ganzen. Also, die Opfer sind wirklich... zeichnet davon.
Er sagt auch, dass er kein schlechtes Gewissen hat, weil er erstens seine Strafe abgesetzt hat und zweitens nie jemanden dazu gezwungen hat.
Und ich habe nie jemanden nötig dazu. Das muss ich mal sagen. Und ich habe nie jemanden den Finger geführt, du musst da unterschreiben. Ja? Ich habe meine Strafe abgesessen.
Logisch, er hat mit schlimmen und ausgeklügelten Maschen die Leute dazu gebracht, aber gezwungen hat er halt wirklich niemand eigentlich. Und darum ist es auch mega schwierig, um das Geld zurückzubekommen für die Opfer, weil es halt wie von selber gehen so.
Ja, stimmt halt schon. Also ja, aber dass er kein schlechtes Gewissen hat, ich meine, Schuld an dem Ganzen ist er ja trotzdem.
Voll.
Wäre er einfach dabei geblieben, dass er teure Wohnungen angeschaut hat, da wäre niemandem etwas passiert in dem Sinn. Und ja.
Ja, das stimmt.
Er hat sich früher selber Tinder abladen. Sagen wir es so.
Ja, voll. Ich glaube auch, dass ihm die Frau wahrscheinlich gut getan hat. Oder die Familie, weil eben er du die Familie sicher nicht mehr wird böse werden und ihm da wirklich am Boden geholt hat von der Realität vielleicht.
Mhm. Spannend! Ich habe wirklich nicht gewusst, dass wir so eine Story haben in der Schweiz irgendwie. Obwohl es überhaupt noch nicht lange her ist, hat mir der Fall überhaupt nichts gesagt. Und ich finde es mega cool, dass du jetzt mal so etwas machst und nicht halt immer nur Mord und Totschlag. Klar, ja, wir beschäftigen uns gerne mit dem und ich weiss, dass ihr, die zuhört, das auch gerne hört. Aber ich finde so etwas etwa genauso interessant.
Voll.
Und, ja, nice.
Ich habe mich eben auch mega gefreut, weil meine allerliebste Folge von einem von meiner liebsten Podcasts, Mordlust, ist auch ein Hochstaplerfall. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, haben wir denn so etwas in der Schweiz und so? Und ich habe gedacht, nein, eh nicht und keine Ahnung was. Und dann habe ich den gefunden und ich habe so Freude gehabt, um endlich mal einen Hochstapler in der Schweiz zu haben. Ja, logisch, es ist nicht so schlimm. Also, mal, es ist aber schon auch schlimm.
Ja, es hat schlimmere Hochstapler gegeben in dem Sinn, als der Fall, den du vorher angesprochen hast. Aber ja, ich weiß nicht. Es ist halt einfach, man geht nicht davon aus, dass in der Schweiz etwas passiert. Genauso wie man nicht davon ausgeht, dass in der Schweiz jemand umgebracht wird, leider. Es passiert halt eben. Ich liebe so Fälle. Es ist so spannend. Vor allem ist es so spannend, wie die Leute das alles glauben. Man hat immer das Gefühl, auch bei diesen TelefonbetrügerInnen, die im Moment sehr viele Meldungen in den Medien sind, so von wegen, mache das nicht, schicke kein Geld dort, etc. Und man denkt immer selber von sich, ja, das passiert mir eh nicht. Ich glaube, wir haben es schon mal davon gehabt im Podcast, so, dass wir das Gefühl haben, das passiert mir eh nicht. Aber es gibt eben dann doch einfach so Maschen, wo du nicht merkst, dass du gerade verarscht wirst. Und du hast das Gefühl, du selber, du kannst so etwas abschätzen, aber eigentlich, wenn man irgendwie den richtigen Punkt drückt, dann ist, glaube ich, jede Person von uns irgendwo anfällig auf so Betrügereien, was halt einfach ein bisschen Angst macht.
Voll, ich denke mir auch immer, dass ich nicht darauf hineinkomme, aber wenn ich nachdenke, eigentlich bin ich doch so naiv und gutgläubig. Ich glaube allen Menschen irgendwie alles.
Ja.
Und dann
ja,
denke ich mir so, okay, vielleicht würde ich doch mega darauf hineinkommen. Ja. Oh. Hoffen wir es nicht, dass das passiert, aber hoffen wir niemandem. Aber ja, es gibt halt gleich die Fälle und spannend sind es.
Ja.
Genau.
True Crime Tipps.
Es gibt im Fall sogar eine Serie, wo über den Scheich Mohammed Al-Faisal geht. Er heisst zwar dort ein bisschen anders und es ist auch nicht alles auf wahre Begebenheiten, sondern auch einiges dazu erfunden, aber es ist so nach es steht im Trailer nach wahren Lügen, anstatt nach wahren Begebenheiten. Und
das finde ich sehr cool.
Auf jeden Fall hat es 8 Folgen, die Serie. Und sie ist auf Paramount Plus. Und ja, dort muss man eigentlich zahlen. Man kann aber 7 Tage kostenlos sich registrieren. Und dann könnt ihr da theoretisch die Serie durchbingen. Und dann wie das Abo löschen, keine Ahnung, ausser wenn es behalten. Und ja.
Ja, genau. How to nicht zahlen irgendwelche Streaming-Anbieter. Man hat das ist noch ganz viele Tipps für Tipps, bitte in DMs. Nein, natürlich nicht.
Ah, und die Serie heisst übrigens «Der Scheich». Also zu erwarten gewesen.
Gut, dann würde ich sagen, wenn wir gar nicht mehr viel länger werden, für die, die jetzt uns auf Facebook abonnieren. Ihr findet den Link dazu in der Folgenbeschreibung, genauso den Link zu unserem Insta-Kanal und den Link natürlich zu TikTok oder unsere Mailadresse, wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem oder zu anderen Fällen habt. Und ja, da freuen wir uns, wenn ihr uns auch vielleicht auf Spotify folgt oder dort, wo ihr euren Podcast hört. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Genau. Tschüss zusammen.
Tschüss.